Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Ja, hallo. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Grüße dich, Bert.
Ja, die EZB will ja nun endlich aus ihrer Niedrigzinspolitik aussteigen. Vor dem Hintergrund, dass die Inflationsraten nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern der Währungsgemeinschaft so auf einem Rekordniveau von um die 7,5 im Vergleich zum Vorjahr liegen. Meiner Ansicht nach ist ein wirklich schneller Rückgang dieser Preisdynamik nicht zu erwarten. Und deswegen gehe ich davon aus, dass in den kommenden Tarifrunden keine Gewerkschaft weniger als 8-9% fordern kann. Und das ist noch relativ wenig. Und hinzu kommt, dass vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung kaum mit, sagen wir mal, arbeitsmarktpolitisch negativen Konsequenzen mit ihnen zu rechnen ist. Nämlich wir laufen ja in einen Arbeitskräftemangel hin. Deswegen fällt es den Arbeitgebern meines Erachtens relativ schwer, da eine harte Linie zu zeigen. Wie siehst du das?
Ja, die harte Linie heißt ja immer, ist man letztlich bereit, einen Streik
in Kauf zu nehmen. Streik,
ne? Und wie lange und mit welchen Kosten? Wir haben ja auch in den letzten Jahren gelernt, dass die Streikstrategien der Gewerkschaften sich verändert haben. Sehr punktuell, aber mit größerem Schaden, sodass die Streikkassen der Gewerkschaften nicht so stark beansprucht werden. Gleichzeitig die Unternehmen aber einen größeren Schaden haben. Also insofern ist Streik ein bisschen zur Ultima Ratio letztlich der Tarifauseinandersetzung geworden, wenngleich in bestimmten Bereichen wie Verdi die Konfliktintensität natürlich auch zugenommen hat.
Ja, aber andererseits, eine Zwischenmerkung. Also, aber man muss doch realistischerweise sagen, man kann eigentlich, Deutschland kann eigentlich für die großen DGB-Gewerkschaften dankbar sein. Nämlich, die nehmen hier immer gesamtwirtschaftliche Verantwortung, die setzen doch immer seit mehr als 20 Jahren das Beschäftigungsziel vor das Einkommensziel.
Das ist richtig, aber man muss auch die strukturell unterschiedlichen Positionen der Gewerkschaften sehen. Du kannst das sehr genau beobachten, dass Verdi sehr viel streikfreundlicher ist, auch bei einer sehr viel disparateren erwerbstätigen Struktur, als beispielsweise die Chemie. Und wenn man sich die Mitgliederzahlen anschaut, Verdi gewinnt im Grunde durch Streikaktivitäten trendmäßig Mitglieder dazu. Die Chemie, die den Streik eigentlich nicht wirklich als Option hat. Also ich weise immer darauf hin, der letzte Streik war 1971. Aber weißt du, wann davor der letzte Streik war?
Nee.
1922.
Okay.
Das heißt, die haben vor 100 Jahren gestreikt und vor 50 Jahren. Ja. Gut, da wäre es mal wieder an der Zeit, aber das zeigt ja nur, dass in der Chemie Streik eine ganz andere Bedeutung hat. Und dann hat die IG BCE durch den Bergbauanteil sowieso tendenziell Verlust von Mitgliedern. Aber sie hat keine vergleichbaren Möglichkeiten der Mobilisierung. Und das merkt man schon. Also ja, die Gewerkschaften haben es gemacht, aber sie stehen auch unter einem erheblichen Druck. Wir haben einen erheblichen Schwund an Mitgliedern. Aber ich wollte noch mal einen Gedanken voran, weil du gesagt hast, die Inflation bleibt hoch. Also wir sind jetzt bei 7,4. Wir werden nach meinem Dafürhalten im zweiten Halbjahr, mal abgesehen davon, dass es jetzt nochmal große Eskalationen gibt, aber eigentlich ist das mittlerweile auch eingepreist, was es alles geben könnte, der durch den höheren Sockel im zweiten Halbjahr 21 eher eine Zurückbildung der Inflationraten sehen. Der Prognosekonsens.
Ja, Raten sind die Zuwächse, die Einkommensverluste, die wir bei den jetzigen 7% haben, werden dadurch ja nicht weg.
Ja, aber die Frage ist wo führt der Trend hin? Ja, natürlich sind die nicht weg, aber worauf ich hinaus will ist, und das war deine Aussage, dass das länger hoch bleibt. Ich glaube schon, dass es länger über der Preisnorm der EZB bleibt, aber ich will nochmal, das zeigt auch der Prognosekonsens, der für 2023 3% Präter Propter der Inflation, der Konsumentenpreisinflation für die Eurozone sieht und auch für Deutschland ähnlich. Das heißt also, auf der einen Seite folgt daraus, natürlich ist das nicht weg und dieser Kaufkraftverlust ist da. Und eigentlich müssen an diesem allgemeinen Schock auch alle beteiligt werden. Das betrifft aber die gesamte Volkswirtschaft. Das ist ja kein Verteilungskonflikt in der Volkswirtschaft. Das ist ja nicht durch eine überschäumende Nachfrage oder irgendwas zustande gekommen, sondern in erheblichem, über 50% sind das alles Energiepreise, vor allen Dingen Entwicklung der Haushaltsenergie, Heiz- und Kraftstoffe. So, und daran ist aber die Volkswirtschaft als Ganzes beteiligt, denn gleichermaßen sind ja auch die Erzeugerpreise und die Importpreise auf der Unternehmensseite betroffen. Deswegen muss man gucken, wie geht man damit um. Forderung ist das eine, eine kluge Antwort ist trotzdem noch eine andere.
Ja, darüber
und die liegt nicht, genau, die liegt aber nicht in dem Umsetzen einer so hohen, historisch, man würde ja sagen, einmalig oder herausragend hohen Inflationsrate in eine Tarifnummer. Sondern das muss man durch eine Einmalzahlung auffangen. Man muss im Grunde eine Kombination machen aus einer normalen Anpassung, die sich entlang der Produktivität bewegt. Und ansonsten gilt, dass man einen Teil des Kaufkraftverlustes über eine Einmalzahlung einfängt. Man darf nicht vergessen, die Finanzpolitik hat einen Teil ihrer Verantwortung geliefert durch die Energiepauschale, durch die Kinderbonus und ähnliche Dinge. Auch das sind ja Entlastungen der verfügbaren Einkommen und sollen ja der Kaufkraftsicherung dienen. Also insofern muss man da auch das Gesamtpaket sehen. Aber die Frage ist, wie viel Pfiffigkeit bringt man in diese Tarifabschlüsse rein, dass das tabellenwirksam wird mit einer Rate, die irgendwo da liegt, wo die Forderung liegt, oder selbst bei der Hälfte kann ich mir in der Tat nicht vorstellen, sondern man wird gucken, dass man diese Kaufkraft, diesen Entzug in diesem Jahr versucht auszugleichen mit Einmalzahlungen und dann guckt, was kann dauerhaft
sein. Ja, aber das kann man doch nicht. Nämlich der Einnahmeverlust, der Einkommensverlust ist doch permanent und den einen permanenten Einkommensverlust kann ich doch nicht durch eine Einmalzahlung kompensieren.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Doch, ich kann ja aber nicht das in die Tabelle packen, was diesmal einmalig wirkt. Man hat ja auch nicht die Nullinflationsrate in der zweiten Hälfte der 10er-Jahre irgendwie umgesetzt. Also Gewerkschaften haben sich auch immer geweigert, da eine Preiskomponente von Null reinzubringen, was ja auch im Prinzip richtig ist. Sie muss nämlich über den gesamten Zyklus hin ihre Stabilisierungsaufgabe wahrnehmen und sich an der Preisnorm der EZB orientieren. Da kann man lang und trefflich streiten, ob die überhaupt da reingehört, dann lassen wir das mal außen vor. Aber wenn, gehört das zur Konsistenz der Politik, dass man über den gesamten Zyklus hinweg macht. Ja. Und das muss man Ihnen noch sagen. Also man kann sich nicht in der einen Phase hinstellen und sagen, ja, wir sind jetzt total verantwortlich, wir stabilisieren die Inflationsraten von unten, wenn die Inflation bei Null ist und setzen die Preisnorm von 2 ein, was man ja durchaus begründen kann. Aber hinterher, wenn die mal bei 8 ist, tun wir so, als wenn wir dann die aktuelle einsetzen. Das geht natürlich nicht.
Gut, also du meinst die trendmäßige. Aber Fakt ist, wenn ich Gewerkschaftsfunktionär wäre, würde ich darauf hinweisen, dass natürlich aufgrund der demografischen Entwicklung wir tendenziell in einen Fachkräftemangel reinlaufen. Und dann muss man natürlich auch, sagen wir mal, solche Forderungen vor diesem Hintergrund sehen, nämlich dass also eine in Anführungsstrichen überschießende Tarifforderung in der gegenwärtigen Situation zur Entlassung von Facharbeitern führen wird. Gerade in den DGB-Bereichen, die wir hier gerade thematisieren, ist doch wohl nicht zu erwarten.
Naja, also ich wäre mal vorsichtig. Der Fachkräftemangel ist das eine. Das haben wir auch vielfach beschrieben. Ja. Und da waren wir schon lange sehr viel deutlicher. Da waren andere gesagt, es gäbe den Fachkräftemangel nicht. Da warst du auch damals skeptischer. Aber wir sind im Augenblick in einer Situation, wo gerade der industrielle Bereich vor enormen Unsicherheiten und Transformationsaufgaben steht. Und da hinein ist es nicht sicher, dass die Beschäftigung hoch bleibt. Wer sagt das denn? Es gibt ja keine Gewähr, dass in einer alternden, schrumpfenden Erwerbsbevölkerung die Arbeitslosigkeit verschwindet, nur weil es trendmäßig weniger Menschen am Arbeitsmarkt gibt. Wenn der Strukturwandel nicht gut funktioniert, wenn die Rahmenbedingungen nicht verlässlich sind, dann wird das Investieren nicht hier stattfinden. Ich bin heute eingeladen zu einer Anhörung im Bundestag zum Thema Carbon Border Adjustment. Die Frage da, was die EU gerade vorgelegt hat, also ein CO2-Grenzausgleichssystem. Wenn du das anschaust, sind da erhebliche Risiken für das, was wir Carbon Leakage nennen, drin. Und die sollen ja eigentlich adressiert werden, aber gleichwohl sind welche drin, weil es sozusagen in der Exportbetrachtung nicht berücksichtigt ist. Dann heißt es, dass Unternehmen andere Standorte mit geringeren Ambitionsniveaus mit Blick auf CO2-Minderung als attraktiver bewerten müssen und das einfach hier nicht mehr tun. Wir haben eine Energiepreisentwicklung vor uns, wo das günstigere russische Gas durch das Präter-Propter doppelt so teure LNG-Gas ersetzt wird, dass das Energiepreisniveau hier ein völlig anderes wird. So, von daher sind erstmal sehr grundsätzliche Perspektiven gestellt und deswegen warne ich den Fachkräftemangel, der da ist, gar keine Frage, aber als Selbstvergewisserung für hohen Beschäftigungsstand zu nehmen und damit auch für eine Verteilungsperspektive, denn das kann anders ausgehen und gerade jetzt werden viele Entscheidungen getroffen, die für den Standort auch nach hinten losgehen können. Also das muss man zumindest ins Gesamtbild reinholen.
Das ist zweifellos richtig. Also du sprichst ja im Wesentlichen gegenwärtig von der Chemie. Die ist natürlich am meisten gebeutelt.
Ja, Stahl auch.
Ja.
Stahl auch. Ist es so, dass die deutschen Stahlhersteller fast 80% in die Europäische Union hinein exportieren. Das macht sie da ein bisschen abgeschotteter. Ja. Und das Carbon Border Adjustment soll ja dazu führen, dass billige Stahlimporte aus Russland, wo sie beispielsweise herkamen, das ist jetzt eh nicht mehr der Fall, aber wo sie herkamen, oder Indien und China hier den Markt fluten und deswegen man aus dem Markt gedrängt wird.
Das ist ja weg, das Argument. Weitgehend ist das weg. Also insofern.
Na, chinesischen Stahl gibt es noch.
Den gibt's noch. Ja, gut, aber man muss das schon sagen, wir haben hier eine gewisse Situation, aber man muss zumindest meines Erachtens Verständnis aufbringen, auch für die Arbeitnehmer. Natürlich ist die Einmalzahlung die richtige Lösung, aber das bedeutet doch, dass man letztlich den Realeinkommenverlust, der in der ersten Hälfte dieses Jahres hingenommen ist, perpetuiert.
Ja, ich meine, es ist ja auch ein volkswirtschaftlicher Einkommensverlust, denn die Zahlungen gehen ja ins Ausland. Es ist ja keine Umverteilung zwischen Kapital und Arbeit in diesem Fall, oder Arbeit und Kapital, sondern wir haben einen Preisschock, der dazu führt, dass in dem Sinne der Terms of Trade die Dinge sich verschlechtern für Deutschland und deswegen ist die Einkommensposition einfach auch schlecht. Das betrifft die gesamte Volkswirtschaft. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Ich meine, wir hatten ja schon mal relativ optimistische Einschätzung, als der Krieg uns noch unrealistisch erschien, nämlich hat damals hat der öffentliche Dienst Ende vergangenen Jahres einen Abschluss gemacht mit einer Einmalzahlung und am Ende dieses Jahres kommt dann eine tabellenwirksame. Wir haben die Chemie erlebt, die für 6 Monate Pause eine Einmalzahlung liefern und dann in dieser Zeit faktisch mit dieser Einmalzahlung einen Kaufkraftverlust adressieren und dann neu verhandeln und gucken, was sie dauerhaft tun können. Das heißt, die Tarifvertragsparteien, und im einen Fall war es Verdi, hier war es die IG BCE, sehen ja auch, dass es keine einfach zu entscheidende Antwort ist und dass die Unternehmen nicht die Begünstigten dieser Krise sind, sondern genauso belastet sind wie die Beschäftigten auch. Also das ist halt, das darf man immer nicht vergessen. Und das war in den 70er Jahren bei dem Ölpreisschock genau das Gleiche, wo wir erleben mussten, dass auf einmal viel mehr Ressourcen, viel mehr Einkommensströme in Erdöl exportierende Länder gingen und wir uns darauf einzustellen hatten. Durch dann Anpassungen und dann kann man damit auch wieder umgehen. Das ist ja immer die Frage, weil du sagst dauerhafte, naja klar, aber wenn man sich anpasst, vermeidet man diese Preiseffekte und geht damit um. Also insofern sollen die Preiseffekte
auch wirken. Für die Zukunft, aber zunächst einmal ist also so ein Displacement-Effekt nach unten da. Da kann man schon, die muss man akzeptieren. Also ich habe ja nichts, in der gleichen Ansicht wie die, dass man das mit einer satten Einkommenserhöhung machen würde, aber dann denke ich, sollte man die Laufzeit dieses Tarifswerkes nicht allzu lang werden lassen.
Das in jedem Fall. Also es ist keine Situation für sogenannte Langläufer, wie man das dann nennt, sondern es gibt gute Gründe hier für allenfalls auf 12 Monate sowas zu machen.
Ja.
Und dann kann man sozusagen allen Unsicherheiten Rechnung tragen. Man kann ja auch einen Besserungsschein dranhängen. Man kann ja auch sagen, wenn sich die Situation aus heute nicht absehbaren Gründen dann auch deutlich verändert, dann kann man ja nochmal gucken, was in die Tabelle hineingepackt werden kann. Aber jetzt mitten in dieser Phase, wo sich die Dinge noch sehr unsicher sortieren, Kurzläufer, Einmalzahlung und dann gucken, oder man macht so eine Kombination aus Tabellenwirksamkeit plus Einmalzahlung und schaut dann nochmal nach. Aber Kurzläufer in jedem Fall.
Ja, und wo ich eigentlich darauf hinweisen würde, strukturell haben wir im Wesentlichen eine Verbesserung der Verhandlungsposition der Gewerkschaften. Also einmal aufgrund des demografischen Wandels, den wir haben, der ja schon in dieser Legislaturperiode massiv einsetzen wird. Und, das ist auch interessant, die Zuwanderung ist ja deutlich zurückgegangen. Insofern wird die Position der Gewerkschaften schon stärker.
Ja, wobei natürlich das strukturelle Problem der Leute ist, was kriege ich eigentlich für meinen Mitgliedsbeitrag in der Gewerkschaft. Mhm. Warum soll ich denn zahlen? Was, ich meine, die kämpfen ja letztlich für alle. Es gibt keine, kaum Differenzierungen. Das ist auch in Ordnung so, weil es ist ja eine kollektive Arbeitsvertragsregelung für alle Beschäftigten. Es gibt keine Goodies für Gewerkschaftsmitglieder. Das ist ja immer eine Strategie, die Gewerkschaften gerne vortragen. Mhm. Aber im Grunde, deswegen hat sich in der Situation auch noch nicht viel, mit Ausnahme dessen, was ich zu Verdi gesagt habe, geändert. Die Gewerkschaften sehen sich strukturell eigentlich unter Druck, denn das industriebasierte Modell, das gewerkschaftsgeprägt war, schrumpft. Und die Frage ist, was hat jemand von einer Mitgliedschaft in der Gewerkschaft, die Standards entwickelt? Und im Grunde ist es ja auch erstmal ein ganz wesentliches öffentliches Gut, was da entsteht. Also es werden Standards, du hast es eingangs gesagt, die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände schließen Verträge, die ja große Vorteile für alle Beteiligten haben. Sie entlasten die betriebliche Ebene, sie geben klare Standards, sie sind transparent, man hat Vergleichbarkeiten und damit kann auch Anpassung leichter vollzogen werden, als das sonst möglich ist. Aber das ist nicht allen gleichermaßen eingängig und dass man dafür nicht diesen Beitrag zahlt, zumal. Also insofern, das darf man auch nicht verkennen. Und die Zuwanderung ist ja ein interessantes Thema. Wenn man der Bundesregierung zuhört, glaubt man ja, dass alle Probleme am Arbeitsmarkt letztlich dadurch gelöst werden können. Und auch, ja, im Prinzip nur, wo kommen die Leute her? Im Augenblick, wir haben erst erlebt, durch die Pandemie ist die Zuwanderung zum Stillstand gekommen. In der jetzigen Situation erleben wir eine Fluchtzuwanderung aus der Ukraine, ja, aber eigentlich nicht mit der Perspektive, hier zu bleiben. Das heißt, das ist auch keine dauerhafte. Und wir müssen vielleicht ein bisschen mehr das Augenmerk darauf legen, warum Leute eigentlich Deutschland wieder verlassen. Also wenn wir, was weiß ich, netto 400.000 mal aufrufen als Zahl, dann heißt das, 1,2 Millionen kommen brutto rein und 800.000 gehen raus. Warum gehen 800.000 raus? Also Wanderungspolitik heißt ja nicht nur, dass man attraktiv ist für Zuwanderung, sondern dass man auch attraktiv ist zu bleiben. Und vielleicht haben wir da ein Problem.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, und wir haben natürlich noch ein weiteres Problem. Insgesamt nimmt die Tarifbindung ja deutlich ab. Wir hatten im letzten Jahrzehnt einen markanten Beschäftigungsaufwuchs. Beschäftigungsmäßig waren das Jahr 2010 bis 2019 eigentlich goldene Jahre. Allerdings, der Beschäftigungsaufwuchs handelt ja vorwiegend in den Bereichen statt, wo Gewerkschaften gar nicht existent sind. Und wie geht man mit denen um? Das ist auch die Frage. Also die Gewerkschaftsorganisierten, die werden eine Lösung finden. Ja, das sind ja die großen DGB-Gewerkschaften. Aber also der gesamte Handelsbereich, der Dienstleistungsbereich, da gibt es ja faktisch keine gewerkschaftliche Organisation. Aber wie wird man diese Menschen kompensieren können?
Ja, ich meine, das lässt sich auch, die Arbeitgeber sind natürlich nicht blind. Sie wissen ja, was sie mit den Beschäftigten gemeinsam oder das Unternehmen entwickeln können und dass man da auch verantwortlich sich bewegt. Wir stellen ja fest, dass die Tarifverträge, die abgeschlossen werden, auch in den nicht tarifgebundenen Bereichen Orientierungswirkung haben. Und natürlich sind die Bereiche, also Handel und bestimmte Dienstleistungsbereiche, durch Verdi durchaus abgedeckt. Das war ja damals auch eine mutige Reform aus dem ÖTV-Bereich und im Angestelltengewerkschaft da etwas zusammenzubasteln. Das ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre wirksam, Verdi. Also das ist sicherlich ein wichtiger Bereich, aber es sind eher so die technologischen neuen Themen da, wo wir Gewerkschaften nicht wirklich verankert sehen. Also in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen ja. Und man muss aber auch sehen, Gewerkschaften haben manchmal auch Schwierigkeiten natürlich mit dem Zuwanderungsthema gehabt. Du hast es indirekt angedeutet, weil Zuwanderung schwächt natürlich die Verhandlungsposition, weil das Arbeitsangebot flexibler wird. Aber mittlerweile sehen sie auch, dass wenn Zuwanderung nicht stattfindet, wir bestimmte Leistungen gar nicht anbieten können. Also der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration hat gerade ein Papier vorgelegt über die Arbeitsbedingungen von Zugewanderten im Gesundheitswesen. Und sie sagen, wenn wir die nicht hätten, dann wäre das deutsche Gesundheitswesen schon in einem Kollaps gewesen und ohne Pandemie. Klar. Also das zeigt ja, es ist gar nicht mehr die Frage beim Thema Zuwanderung, ändert das jetzt die Machtverhältnisse zwischen Arbeit und Kapital, sondern sind wir überhaupt in Lage, durch die damit möglichen Grund Lastangebote mehr zu tun. Und das ist, glaube ich, langsam Gewerkschaften angekommen. Deswegen hat sich ja auch in der gewerkschaftsnahesten Partei der SPD da etwas zur Zuwanderung verändert. Und die sind auch bereit, jetzt auch noch ein Punktesystem hinzuzufügen, wie das in Kanada schon mal üblich ist, und uns noch mehr das noch zu erleichtern. Aber trotzdem, glaube ich, die große Erwartung, dass Millionen nach Deutschland zuwandern, in einem Wettbewerb der Standorte. Wir sind attraktiv, das würde ich schon so sehen. Aber es reicht nicht, wenn wir in Europa hin und her laufen, sondern wir müssen dann schon von
außen. Ja, und wir haben das große Handicap, unsere Sprache, nicht? Das ist ein eindeutiges Zuwanderungshandicap. Aber noch einmal. Wir haben ja zunehmend auch das Problem, dass es, wie gesagt, Bereiche gibt, wo es keine, sagen wir mal, Flächentarifverträge gibt. Bedeutet das, was du vorschlägst, die Einmalzahlung und Kurzlaufzeit, bedeutet das nicht makroökonomisch einen Rückgang der Lohnquote?
Also wenn wir in diesen Phasen ja noch erhebliche Kostensteigerungen haben, glaube ich nicht, dass die Unternehmenserträge überproportional ansteigen. Das kann sich, ohne dass ich mir Details angeschaut habe, durchaus relativ stabil zeigen. Mhm. Aber normalerweise haben wir einen Anstieg der Lohnquote, wenn die Beschäftigung expandiert. Das haben wir ja auch in den letzten 10 Jahren, dieser Dekade bis zur Pandemie gesehen. Wir sind übrigens auch in den Prognosen, wenn ich nochmal sagen darf, im Augenblick gehen wir schon davon aus, dass auch nächstes Jahr die Beschäftigung weiter steigt und wir dann ein historisches Höchststand seit der Wiedervereinigung nochmal wieder überschritten oder erreicht haben. Aber das, wie gesagt, in einer solchen Phase des Strukturwandels ist das auch alles nicht so gewiss. Aber die Lohnquote, glaube ich, ist da nicht so zwingend gefährdet. Denn das sind ja vor allen Dingen auch Bereiche, wenn man dort sich anschaut, was passiert beispielsweise durch die staatliche Aktion. Wir reden jetzt mal gar nicht über Lohnempfänger, aber es ist ja richtig, dass der Staat im Transferbereich auch kompensiert. Da gibt es ja gar keine andere Möglichkeit. Das heißt ja nichts anderes, dass er aber von unten her das Anspruchsniveaus auch für grundsicherungsnahe Vergütungen verändert und damit letztlich auch dort die Messlatte anhebt und den Arbeitgebern im Grunde auch ein Signal gibt, dass sie diese Dinge unabhängig von ihrer eigenen Motivation natürlich ins Blick nehmen müssen.
Ja, und erschwerend kommt natürlich hinzu, alle, sagen wir mal, Prognosen, die wir jetzt machen für den Rest dieses Jahr und für nächstes Jahr, sind bei realistischer Betrachtung ja schlicht Makulatur. Das heißt, der Konflikt in der Ukraine ist das, was man also als schwarzen Schwan, wie Talib es nannte, sagt. Es gibt keine Vergangenheit-Zukunftssymmetrie mehr. Keine mehr und so. Und deswegen ist es relativ schwierig, sagen wir mal, da Tarifverträge ja auch langfristige Wirkung haben, gegenwärtig einen langfristigen Tarifvertrag abschließen. Das wird eigentlich keine Partei machen können. Deswegen bin ich bei diesem Punkt bei dir, dass man in Einmalzahlungen gehen sollte, aber sehr, sehr kurze Laufzeiten, da niemand absehen kann, welche weiteren Konsequenzen da noch zu erwarten sind.
Da stimme ich dir völlig zu. Ich glaube, das ist auch am wenigsten strittig, was die Laufzeiten angeht, weil man kann kaum um die nächste Ecke gucken.
Ja.
Und wenn man jetzt so auch die Einschätzung mal von Militärexperten liest, Putin erreicht seine Ziele nicht, dann ist aber doch immer nicht gesagt, wo ist dann eine Perspektive
für das Ende des Krieges.
Oder für ein Stillhalten, wenn man so will. Ist das dann erreicht, wenn die Ukraine die Russen rausgeschoben hat aus ihrem Territorium? Das ist der berechtigte Anspruch, den die haben können. Was heißt das für die Russen? Wie werden die darauf reagieren? Sind ja auch offensichtlich in der Ausrüstung überfordert, auch in den taktischen Waffen. Nicht mehr so einfach, da wirken sich die Sanktionen auch nicht mehr so einfach handlungsfähig. Insofern bleibt das ja überhaupt nicht einschätzbar. Also insofern, das, was keiner mag, ist sozusagen eine dauerhafte Konfliktsituation, wo hier und da rumgeschossen wird, aber nichts passiert. Aber dass man mit Putin eine sinnvolle Lösung hinbekommt, bei der er einfach eingestehen muss, er hat seine Ziele nicht erreicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Der wird alles versuchen, das zu verhindern. Das heißt aber, der Konflikt bleibt unbeherrschbar, auch in seiner Einschätzung für das Ökonomische.
Und er wird natürlich die, sagen wir mal, Weltwirtschaft, die Dynamik deutlich bremsen und damit also auch unser ganzes Geschäftsmodell in Frage stellen. Insofern glaube ich, laufen wir nicht nur, was die Tarifverhandlungen und die Beschäftigung, da bin ich relativ optimistisch. Wir werden demografisch bedingt, also wenig Arbeitslose kriegen, das ist einzig Gute an unserer demografischen Entwicklung. Aber die wirtschaftliche Dynamik dieses dritten Jahrzehnts, in dem wir uns gegenwärtig befinden, wird meines Erachtens aus einer Vielzahl von Gründen schwächer ausfallen, die im letzten Jahrzehnt. Und das deswegen ein großer Spielraum für kräftige Einkommenssteigerungen sowohl bei den Gewinnen als auch bei den Löhnen meines Erachtens nicht mehr vorhanden ist.
Genau, das war ein Punkt. Das ist ja etwas, was man insgesamt sehen muss. Und es ist auch zu erwarten, das zeigt sich ja auch, dass Europa der am stärksten betroffene Kontinent ist. Weil wir einerseits diese Transformation haben, wir haben aber die besondere Abhängigkeit auch durch die geografische Nähe von Russland. Man sieht ja, es betrifft ja nicht nur Deutschland mit dem Gas, die Ungarn mit dem Öl, Österreich mit dem Gas, noch ganz anderen abhängig. Und Österreich hat ja auch keinen Küstenzugang, wo sie LNG-Terminals sind, also sie sind noch ganz anders abhängig. Deswegen geht da nichts von gleich auf jetzt. Das sind durchaus kostenintensive und mühsame Umstellungsprozesse. Aber die betreffen Europa. Und das heißt ja, dass USA mit ihrer günstigen Energie einen großen Vorteil
hat. Die sind ja quasi autark.
Genau, wir werden möglicherweise eine Reihe von Verlagerungen auch in die USA sehen, wenn das Thema der Energiekosten sich in dieser Weise manifestiert. Denn durchzuhalten, bis hier irgendwann die Erneuerbaren den Kostenminimierungseffekt wieder auslösen, das ist ja nicht, ist ja kein kurzer Zeitraum. Das wird Unternehmen in ihren Perspektiven, die vielleicht 3-4 Jahre nach vorne schauen, nicht wirklich beruhigen. Also der Standort steht auch unter Druck. Auch das gehört dazu.
Ja, wir haben einen doppelten Druck. Wir haben natürlich auch die Energiewende, so richtig sie ist. Sie ist ja ökonomisch natürlich nicht kostenlos und bestimmt nicht wachstumsfördernd. Und jetzt kommt natürlich dieser exogene Schock hinzu. Also eine ökonomisch in Anführungsstriche unangenehmere Welt, schlechtere Welt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, als in der wir jetzt rein leben.
Ja, und da muss man dann auch manchmal mit sehr begrenzten Steigerungen bei den Löhnen auch zurechtkommen, beziehungsweise auch diesen Einkommensverlust in einer gewissen Weise akzeptieren.
Hoffen wir auf die Einsichtsfähigkeit der Tarifvertragsparteien. Vielen herzlichen Dank für dieses etwas triste Gespräch, aber deswegen nicht weniger realistische.
Ein tristes Gespräch immerhin an einem sonnigen Tag.
Gut, Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Thank you.